Entweder möchte ich hochagil sein und mit ein paar Klicks ganz schnell Tausende von Servern ausrollen, dann ist die Private Cloud meistens nicht das Richtige. Die meisten Leute, die sich für eine Private Cloud entscheiden, sind am Ende die, die sagen, ich möchte meine Applikationen und Geschäftsanwendungen so verwenden, wie ich es bestimme.
Unboxing IT, ein Podcast von DataGroup.
Hi und herzlich willkommen zu Unboxing IT zusammen mit Melli
und Froni. Heute haben wir uns wieder im Cloud-Bereich einen Kollegen eingeladen, Frederik Schmidt. Seit 2014 begleitet Frederik Unternehmen bei technischen und strategischen IT-Entscheidungen, unter anderem bei Accenture, Clouditeer und DataGroup.
Ja, und sein aktueller Fokus liegt auf der digitalen Souveränität im Cloud-Zeitalter, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also quasi von der Ausarbeitung souveräner Cloud-Architekturen über Compliance-Fragen bis hin zu praktischen Migrations-Roadmaps. Und wir haben ein paar coole Fragen für ihn vorbereitet, wollen mal versuchen, Private Cloud, Public Cloud so ein bisschen einzuordnen. Und ich freue mich auf die Folge. Lass uns gleich mal reinstarten, oder?
Ich mich auch. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen, Frederik. Schön, dass du heute dabei bist.
Hallo zusammen.
Hi Frederik, auch von mir herzlich willkommen. So, wir haben uns ja heute das Thema Private Cloud, Public Cloud auf die Fahne geschrieben. Deswegen würde ich jetzt direkt schon mal zur ersten Frage kommen. Private Cloud klingt ja für viele nach einem geschlossenen System. Wie würdest du das Bild einer Private Cloud beschreiben, dass sich unsere Hörer möglichst gut merken können?
Das Interessante am Ende ist ja Public Cloud, Private Cloud, Hyperscaler und die ganzen Thematiken drumherum. Hyperscaler sind die ganz klassische Public Cloud und Private Cloud heißt Private, weil dort eben entsprechend die Fertigungstiefe noch ein bisschen tiefer hängt. Das heißt, man kann jederzeit einem Hyperscaler Sachen von der Stange kaufen und dort die Best Practices nutzen, die von Microsoft, AWS oder GCP vorgegeben werden. Bei Private Cloud verringert man eben diese Fertigungstiefe und hat am Ende die Möglichkeit, dort seine Umsetzungen in einem hochautomatisierten Umfeld entsprechend zu nutzen.
Was unterscheidet eine moderne Private Cloud heute technisch von klassischen Rechenzentrumsinfrastrukturen und warum ist das mehr als nur ein neuer Serverraum?
Das ist relativ spannend. Ich komme aus einem ganz klassischen Datacenter. Betrieb, ganz ursprünglich. Und dort hat man ganz normal Compartments vermietet. Dort ist dann die Hardware des Kunden eingebaut worden. Das Ganze wurde dann entsprechend verbunden und irgendwie betrieben. Und am Ende hatte man große Abschreibungen. Man hat viel Hardware gehabt. Man hat Stromkosten bezahlt etc. Das Ganze ist jetzt nicht mehr der Fall. Best Practices, pre-configured, entsprechende fertige Systeme. Und ich kann dort einsteigen, wo ich tatsächlich die meiste Wertschöpfung generieren kann. Und diese Wertschöpfung am Ende tatsächlich auch für mich nutzen, um mit meinem Team tatsächlich an den Dingen zu arbeiten, die ich möchte oder die es am Ende braucht, um mein Geschäft weiterzuentwickeln. Vorbei sind eben die Zeiten, jetzt zu sagen, okay, ich muss ein Kabel von A nach B ziehen und ist denn der Server cool genug? Das Ganze wird mir abgenommen und ich kann direkt dort auf einem fertigen, gehärteten, automatisierten, mit Best Practices betriebenen System andocken und dort meine Sachen so installieren, wie ich das möchte.
Kannst du denn ein konkretes Beispiel nennen, wann eine Private Cloud die bessere Wahl ist als jetzt vielleicht eine Public oder eine Hybrid Cloud?
Private Cloud an sich ist im Endeffekt eine Cloud wie jede andere auch, aber ich habe verschiedene Anforderungen an meine Clouds. Das heißt, entweder möchte ich hochagil sein und mit ein paar Klicks ganz schnell Tausende von Servern ausrollen, dann ist die Private Cloud meistens nicht das Richtige. Die meisten Leute, die sich für eine Private Cloud entscheiden, sind am Ende die, die sagen, ich möchte gerne meine Idee umsetzen und meine Applikationen und Geschäftsanwendungen so verwenden, wie ich es bestimme, sie zu verwenden. Das heißt, ich habe besondere Anforderungen, die nicht normal sind, die nicht von der Stange sind, die nicht ein Side-to-Side-VPN sind, eine Applikationsinstanz oder sonstiges, die ich einfach per Next-Next-Finish-Installation installieren kann, sondern ich habe Anforderungen, die ganz besonders auf die Individualität meiner IT-Infrastruktur abziehen. Die meisten allerdings suchen sich die Private Cloud aus, um am Ende souverän zu sein. Und ich bin eben mit demjenigen, der das Ganze betreibt, in einem Raum und kann dort ganz speziell auf individuelle Dienstleistungen achten. Wenn ich jetzt versuche, mit Microsoft oder sonstigen Menschen zu sprechen und sage, okay, ich hätte gern dort eine ganz besondere Einstellung oder eine ganz besondere Hosting-Anforderung, die ich definitiv so umsetzen muss und falle dort aus dem Standard, das interessiert natürlich eine Microsoft oder sonstigen niemand. in dem Moment, wo ich dann in der Lage bin zu sagen, okay, ich kann das so umsetzen, wie ich das möchte, bin ich in der Private Cloud und kann dort trotzdem von den Vorteilen profitieren, dass dort eben alles sicher ist, dass dort eben die entsprechenden Automatisierungslogiken mit drin sind, dass dort ein automatisiertes Backup gemacht wird, dass eben auch die Zertifizierungen, die ich ganz besonders benötige, eingehalten werden. Von ganz speziellen Zertifizierungen wie TISAX oder ja, ISO 27001 hat inzwischen jeder. Aber eben meine Besonderheiten kann ich dort in der Private Cloud verwirklichen, habe einen tieferen Einblick und bekomme auch im Endeffekt individuelle und vor allem souveräne Hosting von meinen Daten, von meinen Applikationen.
Kannst du vielleicht auch die Nachteile einmal nochmal nennen oder für welche Kunden ist das dann vielleicht nicht so gut geeignet oder welche Branchen kann man das so spezifisch sagen?
Im Endeffekt sind natürlich die Branchen, die am meisten auf eine Private Cloud schauen, die ganz besondere regulatorische Anforderungen haben. Die Möglichkeit, in der Public Cloud wirklich alles per Klick auszurollen, hohe Skalierungsmethodiken zu verwenden. Also beispielsweise in der Netflix. Morgen melden sich 100.000 neue Nutzer an und da muss ich irgendwie drauf reagieren. Die kommen um eine Public Cloud nicht drumherum. Ein Private Cloud-Dienstleister kann diese Rechenkapazitäten gar nicht ad hoc vorhalten und kann diese Themen gar nicht entsprechend benutzen. Wenn ich allerdings innerhalb dieser ganzen Methodiken unterwegs bin, ist eine Public Cloud definitiv die bessere Wahl, wenn ich die richtigen Themen in meine Überlegungen inkludiere. Wie zum Beispiel, wie kann ich FinOps richtig betreiben, also Financial Operations. In dem Moment, wo ich alles Pay-as-you-go bezahle oder die Möglichkeit habe, interessante Reservierungen zu tätigen, da kommt monatliches Überlegen, nicht mehr jährliches oder gar alle fünfjährliches Überlegen, wie ich jetzt meine IT-Finanzen neu strukturiere, sondern das ist eigentlich ein Day-to-Day-Entscheidung, die man dort treffen muss. Die ganzen Themen habe ich natürlich bei der Private Cloud nicht. Dort kann ich einfach zum Festpreis meine Server, meine Applikationen entsprechend buchen.
Du hattest ja schon gerade die individuelle Anpassbarkeit angebracht. Wie sieht's denn im Bereich Skalierbarkeit aus? Welche Grenzen gibt's in einer Private Cloud und wie lassen sich diese technisch oder organisatorisch überwinden?
Das ist das Spannende an den ganzen Themen. Also wie gesagt, eine Private Cloud und eine Public Cloud ist kein Entweder-Oder, sondern am Ende müssen die beiden Themen zusammenspielen. Es gibt ganz besondere Gründe, warum ich applikationszentrisch denke. Und dort ist es ganz wichtig, jede Applikation aufgrund ihrer eigenen individualen Informationen zu bewerten. Das bedeutet, ich bin jetzt mit einer Anwaltskanzlei unterwegs. Die Anwaltskanzlei, die hat ganz besondere Herausforderungen für Applikation A. Applikation A hält Kundendaten. Applikation A hat teilweise sehr vertrauliche Informationen. Das Ganze kann ich gar nicht einfach so irgendwie in die Cloud packen. Da muss ich ganz viele verschiedene Sachen tätigen, wo ich auch in der Lage sein muss, die richtigen Engineers ranzubringen, die dann dort die tatsächliche Architektur implementieren. Wenn ich in der Public Cloud bin, muss ich eben in der Lage sein, meine Anforderungen umzusetzen. Und anstatt wie früher zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal unser gesamtes Rechenzentrum und schieben das irgendwo anders hin, das war vor 4 Jahren der Fall. Dort hat man gesagt, okay, wir nehmen jetzt alles, was on-premise ist, wir kopieren das in die Cloud, reservieren am besten nicht und zahlen dann ein bisschen mehr Geld. Dafür läuft das alles hochdynamisch. Das sind natürlich Themen, die setzt so heute keiner mehr um. Man schaut sich wirklich applikationszentrisch, das Thema ist hier das 6R-Modell, Applikationen an, bewertet sie und packt die dann dorthin, wo sie hingehören. Jetzt treffen wir aber da zwei Welten aufeinander. Private und Public Cloud, beide haben Cloud am Ende und beide haben eine entsprechende Fertigungstiefe. Die Private Cloud ist hochindividuell, teilweise natürlich anders aufgebaut und die Public Cloud ist meistens stark anbieterabhängig. In Azure habe ich andere Dienste, zumindest anders heißen, als in AWS oder GCP und die beiden muss ich miteinander verbinden. Zwischen Private und Public Cloud entsteht am Ende die Hybrid Cloud und ich glaube, das ist die Wahl, die die meisten treffen werden. Ich schaue mir Applikationen an. Applikationen müssen immer individuell bewertet werden. Also nicht wie früher, wo ich sage, okay, wir nehmen jetzt das komplette Rechenzentrum, schieben das einfach woanders hin, sondern inzwischen geht man eben in diesem 6R-Modell vor und sagt, jede Applikation, möchte ich die behalten? Möchte ich die umbauen? Was möchte ich mit der machen? Macht es Sinn, die überhaupt in die Cloud zu schieben? Möchte ich die on-premises behalten? Möchte ich die in eine Private Cloud geben etc.? Und wenn diese beiden Welten sich in der Hybrid Cloud entsprechend treffen, dann haben wir eben das Problem, dass dort ganz viele Schluchten überwinden werden müssen. Von der klassischen Governance, das heißt, was ist denn online, was ist denn offline im Monitoring, bis zu, wie können die beiden denn miteinander sprechen? Ja, die Zeiten von Side-to-Side-VPNs und MPLS sind definitiv im Cloud-Zeitalter nicht mehr da. Deswegen setzen wir zum Beispiel Cloud Area Network ein, was ein Konzept ist, welches erlaubt, quasi Applikationen miteinander sprechen zu lassen. Anders kann man diesen Wildwuchs an verschiedenen Rechenzentren, verschiedenen Themen und Fertigungstiefen gar nicht mehr überhaupt bewältigen.
Das heißt, du würdest Cloud Area Network, jetzt auch um das Thema Zero Trust nochmal mit reinzubringen, auf jeden Fall auch mitempfehlen, wenn man die Private Cloud nutzt, oder?
Definitiv. Zero Trust an sich ist ja ein System. Es ist ja, viele behaupten gerne, sie hätten die Technologie gepachtet oder sie setzen das entsprechend um. Auf gut Deutsch heißt das eigentlich, ich vertraue einfach niemanden und ich muss irgendwoher mich authentifizieren, autorisieren und am Ende tatsächlich irgendwie beweisen, wer bin ich, was mache ich. Ganz oft im Netzwerk umgesetzt, aber natürlich auch muss das in Identitätenmanagement, Administratorkonten, Servicekonten etc. umgesetzt werden. Und in dem Moment, wo ich jetzt natürlich Hybrid Cloud anwende, das heißt, ich habe meinen Private Cloud Anbieter, der hat die Systeme, ich habe meinen Public Cloud, teilweise Multiple Public Clouds Anbieter, die andere Systeme einwenden, da brauche ich einen großen Gleichmacher, der jetzt nicht aus der Schublade des jeweiligen Anbieters kommt.
Okay, wenn ich als Unternehmen eine hohe Fertigungstiefe habe, wie viel Verantwortung übernehme ich dann selbst tatsächlich überhaupt noch im Cloud-Betrieb?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich unterhalte mich ganz oft mit Kunden, die am liebsten alles selber machen würden.
Okay.
Das ist heutzutage gar nicht mehr möglich. Ehrlich gesagt hat das schon aufgehört, als wir angefangen haben, VMs zu erstellen. Also ganz früher, da hat man tatsächlich Hardware-Server gehabt. Das heißt, ein Server, den konnte ich anfassen. Das war eine Box, da war ein Schildchen drauf und da war der Name von dem Server drauf. Da hat es schon angefangen, dass man als Mittelständler sich wirklich noch überlegt hat, möchte ich ein eigenes Rechenzentrum haben? Und vor allem möchte ich ein Team haben, das das Ganze betreut. Heutzutage, gerade egal ob wir Richtung Private Cloud gehen, in die Public Cloud oder sonstiges, da ist ganz viel für uns schon geregelt. Eine Klimaanlage muss ich nicht mehr bauen oder konfigurieren. Ich brauche keinen Dieselgenerator. Ich brauche jemanden, der rumläuft und Kabel irgendwo von A nach B zieht. Ich brauche aber auch keinen mehr, der so wirklich irgendwie ein Master-Image für mich selber baut und maintaint. Und ich brauche auch keinen mehr, der irgendwie sagt, oh, da haben wir jetzt einen Stromausfall oder sonstige Themen. Das heißt, ich habe eigentlich nur noch mein normales IT-Team. Und da stehen wir jetzt vor der Herausforderung, mit unserem normalen IT-Team Sachen zu bewerkstelligen, die, wie gesagt, es gibt nicht nur Private und nur Public Cloud. Am Ende wird es immer ein Mischmasch sein. Selbst sobald man M365 einsetzt, hat man im Endeffekt schon eine Hybrid Cloud in dem Thema. Und dann kann ich anfangen. Ne? Wir hatten es vorhin davon, es gibt 1000 verschiedene Zertifizierungen von jedem Hersteller, mindestens gefühlt 500. Ich kann gar nicht so viele Leute einstellen und gleichzeitig auf Schulung schicken, die dann erst in 3 Wochen wieder zurückkommen, um das Ganze tatsächlich vollständig auszunutzen. Und hier kommen eben einmal die Angebote von einem Private Cloud und Public Cloud Dienstleister an den Markt, die sagen, okay, wir haben die Experten, wir können euch aus unserer Schublade, aus unseren Best Practices einfach alles mitgeben, was wir können, können euch trotzdem individuell beraten, aber geben euch auf jeden Fall das mit, was ihr so dringend braucht, und das ist Standardisierung. 1000 Möglichkeiten sind nicht immer gut. Wenn man sie braucht, sind sie immer gut. Aber wenn ich mich entscheiden muss, gerade in einem Projekt, sind das lange Schleifen, lange Überlegungen, verschiedenste Konzepte, die irgendwie angewendet werden. Und dann vergisst einer, einen Haken zu setzen. Ist mir so passiert. Ich komme ursprünglich von einem anderen sehr, sehr großen Dienstleister. Meine HR-Daten, also meine IBAN, meine Anschrift etc., das war alles im Internet runterladbar,
oh Gott,
weil jemand vergessen hat, auf den Knopf zu drücken. Und dieser Knopf bedeutet, es darf eben keinen anonymen Access auf diese Sachen geben. Bedeutet, der ist voreingestellt gewesen, wusste keiner, war in einem Untermenü links, rechts, oben, unten. Und da musste man dann nochmal auf OK drücken. Ja, und dann ist mein Storage einfach über eine URL abrufbar. Es gibt 1000 Leute, die dauerhaft das Internet scannen. Das hat nicht lange gedauert, bis 10.000 Informationen oder Informationen über 10.000 Mitarbeiter am Ende online waren. Und das kriege ich auch nicht in der Schulung raus. Da reicht die Woche Schulung nicht. Da brauche ich Leute, die sich langfristig mit dem Thema auseinandersetzen und auch wissen, was sie dort tun und die Konzepte tatsächlich schon fertig durchgespielt haben. Idealerweise abstrahiert. Infrastructure as Code etc. hört man ja überall. Und vergleichbare Ansätze, diese Themen immer gleich zu konfigurieren und damit auch eine gewisse Sicherheit über solche Probleme zu bringen.
Ja, in unserer Branche ist das einfach schwierig. Ne? Sobald Fehler passieren, sind die meisten schwerwiegend. Also deswegen gar nicht machbar, das alles mit eigener Manpower und eigenen Ressourcen abzudecken.
Definitiv.
Das stimmt. Bleiben wir auch gleich mal beim Thema Finanzen. Wie sieht denn so generell das Kostenmodell bei der Private Cloud aus? Jetzt auch im Vergleich zu, ja, den Public Cloud Angeboten, die es auf dem Markt gibt.
Thema FinOps haben wir vorhin angesprochen. Das ist ein großes Thema. FinOps am Ende, also Financial Operations, ist etwas, was ich tun muss in Zukunft. Egal in welcher Cloud ich mich befinde. Früher hieß das einfach noch Budgetplanung. Heute sind wir ein bisschen mehr fancy unterwegs und nennen das Ganze FinOps. Bedeutet aber eigentlich nur, okay, ich habe die Möglichkeit, verschiedenste Abrechnungssysteme zu nutzen. Da können wir uns alle bei Netflix bedanken. Die sind natürlich der Vorreiter gewesen, zu sagen, okay, wir machen einfach mal eine Subscription und fertig ist. Und damit könnt ihr so viel machen, wie ihr wollt. Das Ganze gibt's natürlich auch in der Cloud. Dann gibt's natürlich, ne, Pay-as-you-go. Bedeutet, ich habe die Möglichkeit, nur das zu bezahlen, was ich nutze. Das Ganze kann ich mit so viel Management, mit so viel Prozessen überdecken, wie ich möchte. Am Ende sind es ganz viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und dauerhafte Entscheidungen in einem Geschäftsprozess verlangsamen das gesamte Protokoll. In der Private Cloud bin ich ein bisschen flexibler. Ich habe nicht die Möglichkeit zwischen A, B und C, die habe ich wahrscheinlich trotzdem, aber ich kann eben auch über D sprechen. Ich kann eben auch darüber sprechen, wie es für mich am besten ist und gleich von Anfang an zu sagen, okay, ich habe hier ein Projekt, ich möchte diese entsprechenden Themen in die Private Cloud verlagern. Ich möchte 10% Private Cloud, ich möchte 10% teilweise on-premises in meinen Standorten, also CNC-Fräsen oder sonstiges, die tatsächlich noch auf lokalen Speicher zugreifen müssen. Und den Rest möchte ich gerne irgendwo aus einer Public Cloud konsumieren. Da habe ich eben drei verschiedene Abrechnungsmodelle. Mit einer Private Cloud bin ich in der Lage, quasi das Ganze in einen großen Topf zu buchen und das dann auch planbar zu machen. Planbarkeit ist am Ende das Wichtigste. Deswegen gibt es auch keinen Kunden, den wir haben, der jetzt, außer er probiert mal was aus, irgendwie Pay-as-you-go-Preise die ganze Zeit bezahlt.
Ich möchte an dieser Stelle auch gerne nochmal auf das Thema KI eingehen. Automatisierung ist hier wohl das Schlagwort, aber wie sieht Automatisierung konkret aus, gerade im Cloud-Bereich? Kannst du da mal Beispiele nennen, wie Automatisierung den Betrieb von einer Private Cloud effizienter macht oder vielleicht auch sicherer macht?
Das Gute ist, in dem Moment, wo ich mit einem Public- oder Private-Cloud-Provider zusammenarbeite, ist die Chance relativ hoch, dass dieser ganz viele qualifizierte Menschen hat, die sich den ganzen Tag über nichts anderes den Kopf zerbrechen, wie man weniger menschliche Arbeit tun kann. Was kann ich noch automatisieren? Was kann noch besser sein? Der Kunde drückt auf einen Knopf, aber am Ende passieren 1000 Dinge im Hintergrund und die natürlich so sicher, so effizient und so standardisiert wie möglich. Bedeutet, Best Practices, Konzepte und eben auch die Manpower, die da reinfließt, die bekomme ich am Ende nur noch in der Cloud. In meinem ganz normalen klassischen Rechenzentrumsbetrieb bin ich natürlich in der Lage, das Ganze weiter zu nutzen. Ich kann meinem Team sagen, wir müssen dort entsprechend Infrastructure as Code verwenden, wir müssen dort automatisierte Sicherheitsthemen verwenden, wir brauchen eine AI, die die Planung für uns übernimmt, die IP-Adressen, Management-Systeme oder sonstiges. So viele Leute kann ich gar nicht einstellen als normales Unternehmen. Und selbst die großen Unternehmen nutzen am Ende Public oder Private Cloud selbst, die das Ganze schon bedienen, die halt eben schon durchgehend automatisiert sind.
Wenn wir schon von KI sprechen, welche Trends siehst du denn vielleicht auch in dem Bereich für die Zukunft oder allgemein im Bereich Private Cloud? Gibt es neue Technologien, neue Konzepte, die das Modell verändern könnten, vielleicht auch komplett verändern könnten? Was ist da deine persönliche Einschätzung?
Ich glaube, wenn man über AI spricht, ist das sowieso gerade dabei, die Welt zu verändern. Ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt noch Google verwenden, wenn sie was suchen. Also geht ihr wirklich noch auf Google und sucht etwas?
Schon meistens eher ChatGPT, ne? Lässt auf jeden Fall nach.
Nee, es lässt wirklich hart nach, ja.
Wobei ja selbst bei Google ist ja oben die KI-Funktion schon mal mit drin, ne? Also.
Genau, Google macht jetzt schon die KI-Funktion mit drin, die benutze ich auch sehr gerne. Wenn die nicht kommt, dann vermisse ich die meisten schon. Aber sobald man sagt, okay, ich möchte jetzt mehr als ein neues Fahrrad kaufen. Wenn ich ein neues Fahrrad kaufe, dann habe ich ja in dem Moment auch eine Anzeige, wo diese Fahrräder bildchentechnisch abgearbeitet sind. Wenn ich jetzt eine einfache Frage habe, wie konfiguriere ich ABC? Was kann ich tun, um YZ zu erreichen? Dann greift der Durchschnittsnutzer, zumindest die, die ein Premium-Abonnement vom Arbeitgeber gestellt bekommen haben, auf jeden Fall auf ChatGPT, Gemini oder Claude zurück. Und so ändert sich die Welt so oder so. Das heißt, wir haben schon bereits die Veränderungen der AI gesehen. Das heißt, in jedem, egal ob ich ein eigenes IT-Team habe oder nicht, ob ich einen Dienstleister habe, so ein bisschen AI steckt natürlich, oder zumindest die Outcomes der AI stecken überall schon mal drin. Wenn wir jetzt zu den Themen kommen, was kann AI automatisiert für mich erledigen? Da ist ja der große Hebel in Private und Public Clouds. Von wir scannen Security, wir schauen, okay, was hat denn ein dummer Mensch da angestellt? Kann ich das überprüfen? Kann ich das irgendwie besser machen? Weil ich eben das Zugriff auf das Wissen habe und eben auch die Möglichkeit habe, darüber in Anführungsstrichen nachzudenken. Kann ich dem Mensch was abnehmen? Kann ich diese Prozesse verkürzen? Da wird es definitiv in Zukunft noch mehr geben, als es eh schon gibt. Wenn wir uns jetzt anschauen, N8N, bedeutende deutsche Company tatsächlich, auch jetzt, wenn ich mich nicht täusche, mit einer Riesenbewertung in eine neue Funding-Runde gegangen, indem ich einfach nur sage, okay, ich habe Drag-and-Drop Automatisierungsmöglichkeiten von ich bekomme eine Nachricht, kann ich denn die Supportanfrage beantworten? Ich bekomme eine Konfigurationsanweisung, kann ich die vielleicht schon vorschreiben? Kann ich den Idle-Service-Prozess, kann ich einer AI meine Changes abnicken lassen? Ist da wirklich keine Downtime dahinter? Funktioniert das tatsächlich? Da werden wir ganz viel sehen und vor allem ganz viel Veränderungen noch betrachten. Am Ende wird es aber darauf zurückkommen, wie mit den Autos. Also solange es kein Auto gibt, was kein Lenkrad hat, mit einem roten Knopf, wo drauf steht, fahre mich heim und ich kann den drücken, glaube ich noch nicht daran, dass ein gesamtes Rechenzentrum, eine komplette Cloud rein AI gemanagt wird. Weil am Ende, wenn denn wirklich was schief geht, ist die Frage, welcher Mensch die Verantwortung dahinter tragen muss. Hm. Und da sehe ich auf jeden Fall noch einen weiten Weg vor uns.
Ja, und wer trifft welche Entscheidungen? Okay, ich würde dir zum Abschluss jetzt ganz gerne noch eine etwas abstrakte Frage stellen. Wenn die Private Cloud mit etwas Alltäglichen vergleichbar wäre, zum Beispiel einem Auto, einem Haus oder einem Werkzeugkasten, welches Bild würdest du da wählen? Also um es den Nutzern am besten zu erklären.
Aber ich kann mir jedes Bild aussuchen, was ich quasi möchte.
Alles.
Okay.
Freie Wahl.
Die Public Cloud ist mein Leasingfahrzeug, in dem ich nur noch Sprit reinpacken muss. Ich bekomme das, das ist angemeldet. Ich muss mich nicht drum kümmern, dass da irgendwie das fertige Kennzeichen dran ist, dass das eine Versicherung hat, dass das auch dorthin geliefert wird, dass dort Räderwechsel gemacht werden. Das ist all-inklusive One-Stop-Shop-Preis. Kann da natürlich ein bisschen was extra machen, aber das ist das klassische Leasing-Auto. Die Private Cloud würde ich am Ende wie das gekaufte Auto oder das finanzierte Auto betrachten. Ich habe die Möglichkeit, mich selbst zu individualisieren. Das heißt, ich muss nicht auf den Leasingmarkt schauen, was habe ich denn zur Verfügung und wähle eins aus. Ich kann definitiv tiefer gehen, bin aber in der Standard-Konfigurationsthematik des Herstellers. Ich kann mir aussuchen, welches Kennzeichen daran muss. Ich kann mir aussuchen, welche Kennzeichenhalter daran müssen. Ich kann mir die Farbe aussuchen. Ich habe deutlich mehr Einwirkungsmacht, aber am Ende kaufe ich trotzdem fertiges Produkt von jemand anderem. Aber ich habe mehr Hoheit darüber, muss mich aber auch darüber mehr kümmern. Welche Versicherung wähle ich, welches Kennzeichen hat das etc. Das eigene Rechenzentrum, und da muss ich mich an einen Kollegen von mir erinnern, der hat immer gesagt, die Kfzler haben die schlimmsten Autos, weil sie wissen, wie es zu reparieren geht. Und genauso ist es am Ende auch. Das eigene Rechenzentrum, da habe ich, also wir denken uns mal den deutschen TÜV weg, vollkommen eigene Einwirkungspflicht. Ich kann mir alles aussuchen. Und wenn ich morgen beschließe, ohne Bremsen zu fahren, dann kann ich ohne Bremsen fahren. Da hält mich keiner von ab. Das heißt, da kommt keiner und sagt, hey, unser Best Practice ist aber, dass wir da eine Bremse ranmachen, dass wir da auf die Bremse drücken können, wenn es rot ist. Wenn ich sage, nee, ist nicht so, dann passiert das einfach. Das heißt, ich kann das entsprechend mitnehmen. Wie gesagt, TÜV sagt dazu definitiv nein. Aber das ist definitiv das Bild, was ich für ein eigenes Rechenzentrum sehe. Ich kann jede Schraube theoretisch rausdrehen. Und ich bin selber dafür verantwortlich, das ganze Thema zu warten. Bei einer Private Cloud, da nehme ich etwas, ein fertiges Produkt, ein neues Auto. Ich finanziere das entweder oder ich kaufe es direkt. Aber ich habe eben die Möglichkeit, mir dort Felgen, Versicherungen, welches Kennzeichen möchte ich nutzen, entsprechend selbst auszusuchen. Muss natürlich den Weg gehen, mich darum zu kümmern. Und bei der Public Cloud, da nehme ich ein All-in-One-Leasing, out of the box, wir sind fertig. Auch das kann man bis zu einem gewissen Grad individualisieren, aber es ist natürlich sehr viel von mir weggenommen.
Danke, Frederik. Jetzt kann sich jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer mal überlegen, welches Auto, welches Modell denn für ihn das Richtige wäre. Vielen Dank für die Einordnung. Toll, dass du dabei warst und ich glaube, es war eine super Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Genau. Bis bald.
Danke euch.
Das war jetzt auf jeden Fall mal sehr aufschlussreich, was uns heute Frederik erzählt hat. Die Einteilung Public Cloud, Private Cloud ist für mich jetzt auf jeden Fall sehr deutlich. Wie sieht's bei dir aus, Millie?
Ja, bei mir auch. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr uns ein Abo dalasst auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ansonsten sind wir natürlich auch gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns da gerne und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald, Froni.
Bis bald. Ciao.